Wir sind Pilger auf dem Weg in das ewige Land, haben hier keine bleibende Stadt. Wir sind Pilger, folgen ihm, der uns Heimat versprach und uns Hoffnung gegeben hat. Dieses Lied kannte Lydia Stahl mit ziemlicher Sicherheit nicht, weil es erst kurz vor ihrem Tod geschrieben wurde. Aber es wäre ihr ganz bestimmt sehr schnell ans Herz gewachsen. Ich bin überzeugt davon. Lieber Rainer, liebe Corinna, lieber Gunnar, liebe Angehörige, Enkel, Urenkel von Tante Lydia, liebe Mama, liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wer von denen, die ich jetzt aufgezählt habe, vielleicht am Livestream dabei ist. Der Rainer hat sich leider gesundheitsbedingt abgemeldet, aber ihm habe ich den Link geschickt. Liebe Angehörige von Lydia Stahl. Lydia Stahl wurde am 2. Januar 1937 als Tochter der Eheleute Georg und Lisette Wünsch geboren. Sie hatte einen älteren Bruder, den Waldemar Wünsch, den ich auch sehr gut gekannt habe. Ja, mein Vater. Sie ist in Niederbiel aufgewachsen. Ihren eigenen Vater hat sie leider nur 7 Jahre lang kennengelernt. Er wurde so kurz vor Ende des Krieges noch in die SS eingezogen und ist aus dem Krieg nicht mehr nach Hause gekommen. Lydias Kindheit war aufgrund des Krieges nicht so einfach. Sie ging, soweit es möglich war, in die Schule und hat danach eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Vielleicht animiert durch ihren älteren Bruder Waldemar und dessen Frau Hildegard, war sie von der Familie Stahl in Laufdorf so angetan, dass sie den jüngeren Bruder von der Hildegard dann geheiratet hat, den Werner Stahl. 1958 haben die beiden geheiratet und sie haben 4 Kinder bekommen. Rainer, Esther, Corinna und Gunnar. Rainer, gesundheitsbedingt heute nicht da, aber Esther ist im Alter von 4 Jahren an den Folgen von einem Medikament gestorben. Sie wäre heute so alt wie ich. Und dieses Ereignis haben Lydia und Werner, ja, hat ihnen schwer zu schaffen gemacht. Lydia hätte es sicherlich auch singen können, wie es im 3. Vers des Liedes zum Ausdruck gebracht wird. Bis wir einmal bei ihm sind, trifft uns Unrecht und Leid, so wie Jesus vorhergesagt hat. Doch weil er es überwand und vom Tod auferstand, ziehen wir ein in die himmlische Stadt. Auch wenn das Leben für die Lydia nicht immer so einfach war, hat sie an dem festgehalten, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ich weiß nicht, wie sie Jesus kennengelernt hat, aber ich habe Lydia kennengelernt als einen Christen, der ja, sich stark in der Gemeinde und generell im Reich Gottes engagierte. Zu Hause hatte sie im Esszimmer einen Schreibtisch stehen, da hat sie die Arbeit für die Buchhaltung für die KEB, die Kinderevangelisationsbewegung, gemacht. Und das Singen war ihr sehr wichtig. Sie hat gerne im gemischten Chor gesungen und mit Werner zusammen hat sie die Singefreizeiten besucht, Lieder von dort mitgebracht. Das war ihr wichtig und sie haben sich generell in der Gemeinde Jesu engagiert. Sie waren in Niederbiel in der evangelischen Gemeinschaft dort zu Hause, der Werner war ja Gemeindeleiter über lange Jahre und nachdem die Gemeinde dort ja aufgelöst wurde, sind die beiden hierher gekommen. Für Lydia war aber nicht nur das Singen allgemein wichtig, sondern das Singen für Jesus und das Leben mit Jesus, an den sie geglaubt hat. Deswegen hätte sie bestimmt auch den 2. Vers von dem Lied von Herzen mitgesungen. Unser Leben auf der Erde vergeht wie der Wind. Was besteht, ist der Glaube an ihn, der uns führt auf seinem Weg, bis wir einst bei ihm, vor ihm stehen. Lasst uns fröhlich und hoffnungsvoll ziehen. Wenn der Glaube an Jesus unser Leben bestimmt, dann können wir das auch mitsingen. Jesus führt uns, bis wir einst vor ihm stehen. Und bis wir vor ihm stehen, wollen wir fröhlich und hoffnungsvoll leben. Lydia hatte diese Ewigkeit vor Augen. Das war gerade in den letzten Jahren besonders stark zu spüren. Sie hatte dieses Ziel, bei Jesus zu sein. Sie kannte Leid und sie kannte Freude. Sie hat wahrscheinlich auch nicht alles verstanden in ihrem Leben. Gerade der Tod von Esther hat ihr schwer zugesetzt. Aber jetzt darf sie vor Jesus stehen. Am 26. Juli letzten Jahres ist sie am Ziel angekommen. Und das Ziel hat einen Namen, das heißt Jesus. Es sind nicht die Verwandten, die man wiedersehen möchte, sondern es ist der Herr, der gerettet hat, Jesus Christus. Lydia hätte das auch mitgesungen in dem Refrain dieses Liedes. Dem Ziele zu, da wir ihn sehen, ihn alles fragen und verstehen. Wir sind Pilger auf dem Weg in das ewige Land. Lieber Rainer, lieber Corinna, lieber Gunnar, das ist ja letztlich das, was uns auch als Familie und auch euch besonders als Familie Kraft geben kann. Trost, das Wissen um die Gemeinschaft mit Jesus. Damit dürfen wir ganz fest rechnen. Tante Lydia hat es erreicht. Sie ist dort. Wir sind eingeladen, auf dieses Ziel hin mitzugehen. Das und nur das lohnt sich. Ich möchte schließen mit ein paar Versen aus dem Psalm, den ich auch bei dem Nachruf von dem Werner gelesen habe, dem Psalm 68, der einfach diese Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit Gott zum Ausdruck bringt. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Ich möchte noch beten und dann singen wir gemeinsam dieses Lied. Wir haben das hier auch schon gesungen. Das zumindest bei mir unter den Top Ten sich befindet. Ich möchte beten und ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Vater im Himmel, wir danken dir für Lydia Stahl. Wir danken dir, dass du sie in ihrem Leben begleitet hast. Wir danken dir dafür, dass du auch durch sie gewirkt hast. Und wir bitten dich darum, dass du ja gerade die Angehörigen segnest, dass du einfach viel Kraft gibst zum Durchtragen und dass du hilfst, dass das Zeugnis von Lydia auch weiterwirkt. Amen.
Kommt aus seiner gütigen Hand. Wir auf seinem Weg, bis wir eins vor ihm stehen. Lasst uns fröhlich und hoffnungsvoll ziehen, dem Ziele zu, da wir ihn sehen, ihn alles fragen und verstehen. Leid und Freude kommt aus seiner gütigen Hand. Wir sind Pilger auf dem Weg in das ewige Land. Wir sind Pilger auf dem Weg in das ewige Land. Bis wir einmal bei ihm sind, trifft uns Unrecht und Leid, so wie Jesus vorhergesagt hat. Doch weil er ist überwand und vom Tod auferstand, ziehen wir ein in die himmlische Stadt. Dem Ziele zu, und Freude kommt aus seiner gütigen Hand. Wir sind Pilger auf dem Weg in das ewige Land. Wir sind Pilger auf dem Weg in das ewige Land.
Hinführend zur Predigt möchte ich die Verse 1 bis 6 aus Psalm 137 vorlesen. Ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. An den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. An die Weiden dort hängten wir unsere Zithern. Die uns gefangen hielten, forderten von uns, eines unserer Lieder zu singen. Unsere Peiniger verlangten von uns, fröhlich zu sein. Singt uns eins eurer Zionslieder. Doch wie könnten wir ein Lied für den Herrn auf fremdem Boden singen? Jerusalem, wenn ich dich je vergesse, dann soll meine rechte Hand mir ihren Dienst versagen. Meine Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich nicht mehr an dich denke, wenn Jerusalem nicht mehr meine allergrößte Freude ist. Wir setzen uns wieder und ich darf Martin bitten um die Predigt.
Guten Morgen. Das habe ich vorhin noch nicht gesagt. Ich möchte zu Anfang der Predigt noch beten. Und Herr, wir dürfen dich darum bitten, dass du nicht nur gegenwärtig bist, wie du verheißen hast, sondern dass du redest, dass du uns begegnest in dem, was wir hören, lesen, dem, was du uns zu sagen hast. Amen. Der Predigttext, der angegeben ist im Rahmen der Allianz Gebetswoche, Wolfgang hat es ja schon gesagt, dass der Sonntag heute auch dazu gehört, ist ein Psalm, nicht der, den wir vorhin gehört haben, sondern der Psalm 126, der gehört zu den Wallfahrtsliedern. Es gibt 15 Stück davon, das sind die Psalmen 120 bis 134. Die beginnen immer ein Wallfahrtslied. Und ich glaube, es ist gut, wenn man sich das mal vorstellt, was das bedeutet. Es betrifft vor allen Dingen das Volk Israel, da gab es typische Feste in jedem Jahr, zu denen die erwachsenen Männer nach Jerusalem kommen sollten, nach Jerusalem pilgern sollten. Und Jerusalem, Stadt etwa 750 Meter hoch über dem Meeresspiegel, also nicht eine Spitze, sondern auf 750 Metern. Und wenn man sich dann zum Beispiel vorstellt, man kommt entweder vom Meer her oder von Jericho hoch, Jericho liegt 250 Meter unter dem Meeresspiegel, dann hat man eine Höhendifferenz von 1000 Meter zu überwinden. Und dann passt zum Beispiel der Psalm 121, das ist einer dieser Wallfahrtspsalmen, den stelle ich mir dann immer so bildlich vor: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Also der Blick dieser Wallfahrer, dieser Pilger nach Jerusalem, auf die Stadt, auf den Berg. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Ich hebe meine Augen auf. Man kann sich das so schön vorstellen. Und es waren diese Leute, die nach Jerusalem gezogen sind. Natürlich hat sich das dann vor Jerusalem auch mehr und mehr gesammelt. Da kamen sie aus allen Ecken. Und vielleicht dann hinterher auf dem Weg zurück natürlich auch wieder. Und dann hat man Lieder gesungen, hat man diese Wallfahrtslieder gesungen, weil das ja so ein freudiges Ereignis war. Das drücken auch diese Wallfahrtslieder zum Ausdruck, sind meistens frohe Lieder. Also heute wird man die meisten davon in Dur schreiben, vielleicht zwei in Moll, aber sie haben immer Gott im Zentrum. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich kenne das, wenn man eine gemeinsame Busfahrt macht, mit der Jugend unterwegs war früher, ich weiß, Augenblick her bei mir, oder mit dem Westsaar Jugendchor. Man hat eine gemeinsame Busfahrt gemacht und singt dann, man freut sich über die Gemeinschaft, die man hatte, man ist so richtig begeistert. Und ich habe das jetzt im letzten Jahr erlebt, gerade durch dieses Musical Paul und Gretel. Es ist schon einfach klasse, wenn man vor einer Aufführung zusammen betet mit den, 120, 150 Sängern in Gruppen und dann das Gebet beendet mit diesem, dem Ziele zu, was man dann gemeinsam singt. Oder wenn man nach der Aufführung dann, wenn alles fertig ist, von der Bühne runtergeht und singt und dieses Lied, wir sind Pilger, gemeinsam singt, alle drei Verse im Foyer, im Saal, wo man steht, gemeinsam singen, das ist einfach klasse. Oder auf der Heimfahrt, dann so kurz vor Hüttenberg, nochmal so im Bus, auf den letzten Metern, diesen ersten Vers, wir sind Pilger, den nochmal gemeinsam anstimmt. Es ist einfach toll und ich möchte den Mund wässrig machen. Wer Lust hat, da mitzusingen, kann alles davon erleben. Wer wenigstens einen Teil davon erleben kann, der muss am 19. März nach Weimar kommen. Da ist die nächste Aufführung. 19. März, 16 Uhr in Weimar. Gut, das war jetzt der Werbeblock. Aber wirklich, es ist eine klasse Sache. Und man kann sich diese Wallfahrtslieder dann auch so ein bisschen mehr vorstellen, wenn man das selbst schon mal erlebt hat. Es ist einfach toll. Aber bevor ich jetzt zu dem Psalm selbst komme, möchte ich ein bisschen was zum Hintergrund sagen. Die Ausleger sind sich ziemlich einig darüber, dass dieser Psalm in die Zeit der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft gehört. In Studienbibeln, da steht dann in den Kommentaren, das so, als wäre es selbstverständlich, als gäbe es gar keine andere Möglichkeit. Zur Erinnerung, babylonische Gefangenschaft. Das Volk Israel war im Land Kanaan und im ersten Jahrtausend vor Christus hat sich dann schon sehr viel da ereignet. Das Volk wurde getrennt nach Nordreich und Südreich. Das Nordreich hat sich so etwa 721 vor Christus, ich sag mal, in die Weltgeschichte verabschiedet. Es ist dann danach nicht mehr als Volk Israel in Erscheinung getreten. Das Südreich, das Volk Juda bestand noch länger und wurde dann von den Babyloniern eingenommen. Und die Babylonier haben dann viele Menschen nach Babylon verschleppt. Es gab mehrere Zyklen. Der erste wohl schon 605 vor Christus, dann aber vor allen Dingen 597, 586 und 582. Und das war ein richtiger Einschnitt im Volk Israel. Und die Juden wussten, wir haben uns das eingebrockt. Wir sind selbst schuld daran. Unser Götzendienst, unser Ungehorsam, das war die Ursache. Und was wir hier empfangen, ist Gottes Strafe dafür. Dieses Bewusstsein war im Volk Israel da. Es hat auch nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft noch angehalten. Also Götzendienst war auch in der Zeit danach eigentlich kein großes Thema mehr. Ich hoffe, ich sage jetzt theologisch nichts Falsches da. Aber die Israeliten haben kapiert, dass Götzendienst ins Verderben führt. Und sie wussten auch, der Ungehorsam hat uns das eingebrockt. Und deswegen haben sie am Anschluss versucht, was können wir denn machen, um das Gesetz nicht zu übertreten, und haben dann alle möglichen Regeln aufgestellt, diesen sogenannten Zaun um das Gesetz. Wir haben das ja im Rahmen der Predigtreihe über Matthäus ja auch schon kennengelernt. Sie haben versucht, alles Mögliche zu unternehmen, um bloß nicht wieder in so eine Situation zu kommen. Ich meine, was sie dann gemacht haben, war auch nicht gut, aber ja, es war so. Das Bewusstsein war da und das Leiden des Volkes in Babylon, das haben wir vorhin in diesem Psalm 137 gehört. Ich weiß nicht, ob ihr auch an dieses Lied von Boney M. gedacht habt, By the Rivers of Babylon. Das kommt mir dann immer gleich in den Sinn. Die Juden wussten, wir sind hier im fremden Land. Wir sind jetzt schon deprimiert. Und dann sagen unsere Besitzer, unsere Herren auch noch, hier singt uns mal ein paar Lieder aus eurer Heimat. Das geht nicht. Wie können wir das machen? Wie können wir jetzt hier so tun, als wäre das alles Spaß gewesen? Vergesse ich dich, Jerusalem, so erlahme meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich nicht an dich gedenke, wenn ich Jerusalem nicht über meine höchste Freude setze. Hier nochmal einfach eine Landkarte, die darstellt, wo die jetzt waren. Das Volk hatte Sehnsucht, nach Hause zu kommen, zurückzukommen. Und es dauerte etwa bis ins Jahr 538, 39, bis sich an der Situation etwas änderte. Also etwa ein komplettes Menschenleben lang. Und diese Änderung, die kam dann wie ein Paukenschlag, wie ein Paukenschlag ohne Präludium, also ohne Ankündigung, dass man sich darauf hätte einstellen können. Die Babylonier wurden von den Persern überrollt, besiegt. Und eigentlich hätte es für die Juden ja jetzt noch schlimmer kommen können, wenn die Herren der Sklaven von anderen Herren besiegt werden. Das hätte jetzt noch mal schlimmer werden können. Aber dann lesen wir in Esra 1, die ersten vier Verse. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, dass erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkündigen ließ. So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben, und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Judäa und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Und wo auch immer einer übrig geblieben ist, dem sollen die Leute des Ortes, an dem er als Fremdling gelebt hat, helfen mit Silber und Gold, Gut und Vieh, neben der freiwilligen Gabe für das Haus Gottes zu Jerusalem. Also völlig unerwartet, völlig ohne Vorwarnung kam jetzt diese Befreiung. Die Juden durften in ihr Land zurück und sie sollten sogar den Tempel aufbauen, also die Identität als Volk mit ihrer eigenen Religion wieder aufstellen. Der König in Persien finanziert das Ganze auch noch und er bittet die Herren, dieser Sklaven auch noch, gebt denen noch was mit, ja, Gold und Silber. Also völlig unerwartet, zu schön, um wahr zu sein. Aber es war wahr. Wie werden die jetzt aus Babylon losgezogen sein? Viele kannten das Land ja nur von den Erzählungen der Alten. Die waren in Babylon geboren. Die kannten Israel nicht. Und sie haben gehört, wie es da war und freuen sich auf das Unbekannte. Andere, die Alten, die haben Israel noch gesehen. Und da war es dann vielleicht so eine Mischung aus Freude, wieder zurückzukommen und den Befürchtungen, was wird uns da jetzt erwarten. Alles in Schutt und Asche. Und trotzdem war die Freude groß. Wir dürfen endlich wieder nach Hause. Wir sind wieder Israel. Wir sind wieder Juda. Und in diese Situation hinein passt dieser Psalm 126. Und jetzt, nach einer etwas längeren Einleitung, möchte ich ihn lesen. Ein Wallfahrtslied. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückbrachte, da waren wir wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir sind fröhlich geworden. Herr, bringe unsere Gefangenen zurück wie die Bäche im Negev. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Gabe. Ein schönes Lied, oder? Dieses Lied hat drei Strophen, auf die ich gleich noch eingehen möchte. Das erste einfach der Dank für die Befreiung, dann die Bitte um Hilfe in der Gegenwart und die Verheißung für die Zukunft. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückbrachte, da waren wir wie Träumende. Dass Gott den Perserkönig dazu gebracht hat, sie zurückzuschicken, das kam ihm bestimmt wie ein Traum vor. So richtig kapiert haben sie es vielleicht erst, als sie dann tatsächlich in Israel angekommen sind. Jahrelang, jahrzehntelang hat man in der Fremde gelebt, war fremd bestimmt, durfte nicht machen, was man wollte. Man war der Verlierer. Und plötzlich war man auf dem Weg in die Freiheit. Und dann in Jerusalem angekommen, ohne dass einem etwas sagt, dass einem irgendjemand sagte, was man jetzt als Nächstes machen musste. Einfach frei. Und dann war die Freude da, die jetzt auch raus musste. Unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Das kann man sich schon vorstellen, wenn man sich das mal versucht zu vergegenwärtigen, wie groß die Freude da gewesen sein muss, trotz all der zu erwartenden Probleme, die Freude wieder zurück zu sein. Am Anfang war man vielleicht auch so ein bisschen skeptisch, was passiert hier? Werden die Perser vielleicht ihre Armee hinter uns her schicken, so wie damals bei Mose die Ägypter? Und dann, je weiter man gekommen ist, war man sich umso sicherer, jawohl, wir sind jetzt da, wo wir hin, wir kommen dahin, wo wir hinwollen. Und doch, die Frage, ist das nicht zu schön, um wahr zu sein? Nein, es ist nicht zu schön, es ist wahr. Und das Ganze war ja so ein Ereignis, was ja nicht nur diese paar Juden betroffen hat, was nicht nur die gesehen haben, sondern das haben die Nationen drumherum, die Völker, die Heiden haben das kapiert, haben das gesehen. Natürlich die Babylonier und die Perser, aber es hat sich auch sicherlich weiter verbreitet, nicht so schnell wie heute, aber es hat sich weiter verbreitet, was Gott hier getan hat. Und das war offensichtlich ein Wunder. Es wurde auch so von den Heiden anerkannt, deswegen heißt es hier, da sagte man unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Und die Israeliten konnten nur einstimmen, der Herr hat Großes an uns getan. Ich glaube, der Luther heißt, das sind wir fröhlich. Wir sind fröhlich geworden. Niemand von den Juden konnte für sich in Anspruch nehmen, ich habe das geschafft, ich habe das erreicht. Nein, es war ein Geschenk, es war ein Wunder. Die Juden profitierten davon und sie waren froh darüber. In dieser ersten Strophe kommt zum Ausdruck, wir wurden befreit, Gott hat ein Wunder an uns getan. Dafür sind wir dankbar, dafür loben wir Gott, ohne Wenn und Aber. Dann kam aber schon noch ein Aber. Und deswegen in der zweiten Strophe, Herr, bringe unsere Gefangenen zurück wie die Bäche im Negev. Eine Bitte, ein Gebet, was im ersten Moment vielleicht komisch anmutet, warum jetzt hier? Die Bäche im Negev. Negev ist die Wüste im Süden Israels. Und die Bäche im Negev, das ist ja schon etwas Besonderes. Das ist eine Wüste und da ist es nicht so, wenn es mal regnet, naja, dann, wie die Lahn, die hat dann halt ein bisschen mehr Wasser. Und wenn es länger nicht regnet, hat es halt ein bisschen weniger Wasser. In der Wüste ist es so, diese Bäche, wenn es regnet und wenn es richtige Regengüsse gibt, dann können diese Bäche anschwellen zu Flüssen. Aber wenn es nicht regnet, sind die einfach nicht da. Das ist einfach nur knochentrocken alles. Der Wechsel zwischen Wasser ja oder Wasser nein ist viel größer als bei uns. Und wir waren mal in Israel und haben das dann gesehen und dann konnte man schon genau sehen, wo Wasser war. In dieser Wüste, in diesen Tälern, da gab es dann eine Wasserleitung. Das sieht man hier so ein bisschen. Das Dunkle ist grün, dunkelgrün. Das ist jetzt ja kein Bild von mir, aber so haben wir es auch gesehen. Da eine Wasserleitung und wo die Wasserleitung war, da war es grün. Und manchmal ging das Grün nach unten, ja, da war die Wasserleitung halt undicht. Dann ist das Wasser runtergelaufen. Da, wo Wasser war, da ist was gewachsen. Wo kein Wasser war, dann eben nicht. Der Psalmist, Herr, bringe unsere Gefangenen zurück wie die Bäche im Negev. Der Psalmist bittet hier um Gottes Hilfe. Kann man sich vorstellen, wenn man jetzt so vor dem Aufbau steht, jetzt war man in Israel, aber jetzt fängt die Arbeit erst richtig an. Da gab es keinen Marshallplan und keine Bautrupps, die das alles schon mal gemacht hätten. Nein, diejenigen, die das Land aufbauen mussten, das waren die, die zurückkamen, sonst niemand. Man musste das jetzt in Angriff nehmen und das war viel Arbeit. Und sie wussten, sie brauchen Gottes Hilfe. Sie waren zwar befreit, aber noch lange nicht am Ende der ganzen Aktion, am Ende ihres Lebens, am Ende, dass sie sagen könnten, wir sind wieder wer. Herr, bringe uns der Gefangenen zurück. Herr, hilf uns, dass wir wirklich ankommen, dass wir hier zu Hause sind, unser Zuhause aufbauen können. Lass du es wirklich grünen. Du schenkst doch das Wasser. Du bist doch der, der den Regen gibt. Gib uns, dass wir hier wachsen können. Vielleicht auch die Bitte, bring noch mehr dieser Gefangenen zurück. Wahrscheinlich gab es nicht nur eine Welle von Rückkehrern, von Heimkehrern, sondern mehrere. Und der Psalmist bittet, Herr, lass doch noch mehr kommen. Lasst uns doch wachsen hier. Strophe 2, wir brauchen Gottes Hilfe beim Wiederaufbau. Damit rechnen wir. Und dann die Strophe 3. Ich muss ein bisschen mehr klicken. Die Strophe 3, dann die Zuversicht, die in den letzten beiden Versen zum Ausdruck kommt. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Gaben. Der Anfang in Israel war sicherlich hart. Es gab so viel zu tun, aber es wird sich lohnen. Wir werden jetzt mit Tränen säen, werden vielleicht das bisschen Saatgut, wirklich auch physisch, was wir mitgebracht haben, ausstreuen und darauf warten, dass Gott Wachstum schenkt. Wir haben nur begrenzte Kräfte, aber die setzen wir ein und es wird sich lohnen. Und die Frage ist, woher kommt diese Zuversicht? Woher wollten die wissen, dass es sich lohnt? Diese Zuversicht kommt von dem Gott, der sie ja befreit hat. Er hat ein Wunder getan, er hat die Weltgeschichte umgebogen, um sie zu retten. Er wird jetzt auch seine Zusagen einhalten, das Volk wieder aufzubauen. Vielleicht ist den Israeliten das wieder eingefallen, was Gott über Jeremia schon vorher gesagt hat. Thomas, klickst du mal? Ich lese uns Jeremia, es kommt. Oh. Es hängt, Entschuldigung. Vielleicht ist Ihnen diese Zusage aus Jeremia wieder eingefallen, wo Gott sagt: Fürwahr, so spricht der Herr. Wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr euch von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Die Zuversicht kommt nicht aus der eigenen Leistung, sondern sie kommt einfach durch das Vertrauen auf Gottes Wort, auf die Zusagen dessen, auf das, was der gesagt hat, der sie auch bis hierher geführt hat. Strophe 3, Gott hat es angefangen, er wird es auch zu Ende bringen. Zu schön, um wahr zu sein? Nein, auf keinen Fall. Aber dieses Ereignis ist nicht nur aus der damaligen Sicht schön. Und ich finde es gut, wenn man sich das so mal wirklich vorstellt, wie es damals gewesen ist. Es spiegelt auch das Bild von dem Leben als Christen wider. Strophe 1 ist die Freude über die Erlösung. Jesus hat uns befreit, er schenkt die Erlösung. Wenn ich begreife, wie groß meine Schuld, mein Versagen ist und weiß, dass ich mich selbst nicht retten kann, wenn ich das kapiert habe und erfahre, dass Jesus für mich gestorben ist, dass Jesus mir meine Schuld vergeben will, wenn ich ihn annehme, dann ist das ein Grund zur Freude und zwar zur richtigen echten Freude wie im Traum. Ich darf befreit sein von meiner Schuld. Vielen Dank. Wir hatten das Thema vorgestern, der Sergei hat da das Thema der Freude über die Erlösung. Er hat versucht, das so ein bisschen aus uns, ich sag mal, rauszulocken. Und er hatte schon Mühe mit uns, muss ich gestehen. Vielleicht, weil wir uns zu sehr daran gewöhnt haben, weil es uns zu selbstverständlich geworden ist. Ich glaube, es ist immer wieder wichtig zu sehen und darüber nachzudenken, was Gott uns schenkt in Jesus, was wir in der Erlösung haben. Dass wir dann auch, das so wie die Israeliten sagen können, der Herr hat Großes an uns getan. Darüber freuen wir uns. Der Strophe 2 ist dann der Weg mit Jesus. Wenn ich den Anfang gemacht habe, ist ja noch nicht alles fertig, sondern dann beginnt, ja, die Bibel nennt das Heiligung, dann beginnt der Alltag. Herr, bringe uns der Gefangenen zurück wie die Bäche im Negev. Gott hat uns das ewige Leben mit der Bekehrung geschenkt, aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir brauchen im Alltag die Hilfe Gottes, dass er mit uns geht, dass er, wie im Bild gesprochen, den nötigen Regen schenkt, dass er uns hilft, auch gehorsam zu sein und die Dinge, die uns noch gefangen nehmen, abzulegen. Wie der Paulus das an die Epheser schreibt, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt und die permanent in uns wirkt. Und wir haben die Zusage Gottes, dass sich das auch lohnen wird. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Wer Jesus nachfolgt, der hat eine Zukunft vor sich. Und diese Zukunft ist nicht begrenzt auf das, was wir hier vor Augen haben. Paulus schreibt es mal an die Römer so, Römer 8, Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Da ist viel mehr, was wir bekommen, viel größer als das, was wir vor Augen haben. Vielleicht bekomme ich jetzt vorgeworfen, ich vertröste ja doch nur auf die Ewigkeit. Das stimmt nicht. Ich habe als Christ eine ewige Freude, die aber hier schon beginnt, die sich auch durch den Alltag hindurchzieht. Und der Himmel, die Gemeinschaft mit Jesus, ist am Ende das Beste daran. Wir haben das in diesem Lied mit den drei Strophen sehen können. Wir haben die Freude über die Errettung. Zu schön, um wahr zu sein? Nein, wir haben es erlebt. Die Freude über das Leben mit Jesus. Zu schön, um wahr zu sein? Nein, das trägt uns durch den Alltag. Die Freude auf eine Zukunft, die alles andere in den Schatten stellen wird. Zu schön, um wahr zu sein? Nein, es wird unvorstellbar schön. Garantiert. Ich möchte mit ein paar Versen aus dem ersten Petrusbrief schließen. Die wurden gestern Abend auch schon mal vorgelesen. Ich lese jetzt nur einen Teil davon. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis ans das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Amen. Ich möchte zum Abschluss noch beten und bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns eine Perspektive gibst. Danke dir dafür, dass du uns eine Zukunft vor Augen stellst, auch wenn wir jetzt ja noch nicht nur Freude erleben. Danke, Herr, dafür, dass du uns errettet hast, dass wir mit dir leben dürfen und dass wir einmal bei dir sein dürfen. Herr, das ist so großartig und hilf uns, dass wir es immer besser begreifen. Amen.